Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Meldungen am Donnerstag, dem 19. Juni. Messerattacke auf einen Rentner. Ein 21-jähriger Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft im thüringischen Apolda hat den früheren Leiter des Landratsamts niedergestochen. Ob der 68-jährige ein Zufallsopfer war, ist noch ungeklärt, es spricht aber einiges dafür. Unter anderem berichtet die Junge Freiheit. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen Türken, den das Landratsamt bereits vor einem Jahr als gefährlich eingestuft hatte, wie die Thüringer Allgemeine berichtet. Dennoch wurde er nicht abgeschoben, denn er besitze angeblich keinen gültigen Pass. Auch die Allgemeinheit wurde nicht von dem Mann geschützt. Die Thüringer CDU hatte im Wahlkampf zwar den Bau einer Abschiebehaftanstalt in Arnstadt versprochen, dieses Projekt aber nach der Landtagswahl nicht umgesetzt, denn die Linke hätte sonst die Minderheitsregierung aus CDU, BSW und SPD nicht toleriert. Daraufhin wurden die Pläne im Haushalt nicht berücksichtigt. Offenbar wurde die Beschaffung von Ersatzpapieren auch von Flüchtlingshelfern hintertrieben. Die türkische Botschaft in Berlin stellte ihm keinen neuen Pass aus, weil der spätere Täter bei seinem eigens dafür organisierten Besuch dort schwieg. Dazu sollen ihm die Flüchtlingshelfer geraten haben. Dadurch wurde die Abschiebung in die Türkei unmöglich gemacht. Das Opfer war dem Bericht zufolge auf dem Weg ins Kreisarchiv, wo der frühere Amtsleiter auch als Rentner noch gelegentlich arbeitete. Der Messerstecher stellte sich kurz nach dem Angriff der Polizei. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Angriff ereignete sich am Montagmorgen. Am Dienstagabend ist ein Streit auf einem Berliner Spielplatz eskaliert. Zwei Jungs, 11 und 12 Jahre alt, spielten gemeinsam auf dem Spielplatz in der Zobeltitzstraße Fußball, als ein anderer 12-Jähriger den beiden mehrfach den Ball klaute. Die verbale Streiterei der Kinder schaukelte sich zu einer körperlichen Rangelei hoch. So weit, so unspektakulär, Kinder streiten sich nun einmal. Im weiteren Verlauf mischten sich zahlreiche Familienangehörige zum Teil auch handgreiflich ein, heißt es von der Polizei. Frauen warfen mit Steinen auf Streitbeteiligte, mehr als 100 Personen waren beim Eintreffen der Polizei an dem Streit beteiligt. Ein 46-jähriger Mann schlug einem 17-Jährigen ins Gesicht und zückte sogar ein Messer in Anwesenheit der Polizei. Nach Androhung von Schusswaffengebrauch ließ sich der Mann festnehmen. Er kam zur Feststellung seiner Identität in Gewahrsam und danach wieder auf freien Fuß. Aus der Polizeimeldung heißt es unter anderem: Die beiden Kinder, die Fußball gespielt hatten, klagten über Schmerzen, lehnten jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Der weitere 12-Jährige stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und klagte über Schmerzen und Atemnot. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jungen in Begleitung seiner Mutter für eine Behandlung in ein Krankenhaus. Belastungsprobe für die CDU. Die Maskenaffäre um Jens Spahn spitzt sich weiter zu. 170 Seiten soll der Bericht von Sonderermittlerin Margareta Suthoff umfassen, der seit Januar im Ministerium vorliegt. Allerdings will Gesundheitsministerin Nina Warken im Haushaltsausschuss nur Teile des Berichts vorstellen. Ihr Amtsvorgänger Karl Lauterbach von der SPD hatte den Bericht vor der Bundestagswahl unter Verschluss gehalten. Details sind allerdings durchgesickert. Spahn habe sich beim Maskenkauf im März 2020 nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen in den Kopf gesetzt, die Beschaffung allein meistern zu wollen, zitiert das Recherchenetzwerk NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Das Gesundheitsministerium hatte die Beschaffung von Schutzmasken für Kliniken und Pflegeeinrichtungen übernommen, obwohl der Corona-Krisenstab diese Aufgabe ursprünglich beim Bundesinnenministerium verortet haben soll. Die Aufträge wurden ohne Ausschreibungen vergeben. In der damaligen Zeit haben wir nicht nach Vergaberecht Masken beschafft, erklärte Spahn in der ARD. Dies sei im Kabinett so vereinbart worden. Aufträge wurden im Open-House-Verfahren vergeben. Das bedeutet, das Ministerium versprach allen Lieferanten einen Festpreis von 4,50 Euro pro Maske. Die Lieferungen überstiegen die kalkulierte Zahl um das Zehnfache. Zwei Drittel der Masken im Wert von fast 6 Milliarden Euro seien überflüssig gewesen. Nach den Maskendeals gibt es immer noch 93 offene Verfahren an Gerichten in Köln und Bonn, 7 weitere beim Bundesgerichtshof, erklärt ein Ministeriumssprecher auf Bildanfrage. Der Streitwert hier rund 2,3 Milliarden Euro. In der Kritik steht Spahn auch, weil er das Unternehmen Fiege aus der Nähe seines Wahlkreises mit der Lagerung von Schutzmasken beauftragte. Dafür rechtfertigte sich der Ex-Minister bereits im Jahr 2021 und betonte auch jetzt bei Table Today, dem Podcast von Table Media: Ja, klar habe ich in der Notlage zuerst mit Leuten geredet, die ich kannte, um zu fragen, wer helfen kann. Aktuell hält die Union zu ihrem Frontmann. Spahn habe beim Corona-Ausbruch vor einer gigantischen Aufgabe gestanden, sagt Hessens Staatsminister für Bundesangelegenheiten Manfred Pentz. Zitat, es war richtig, in diesem Moment mutige Entscheidungen zu treffen. Neben Jens Spahn steht aktuell auch der ehemalige Wirtschaftsminister Robert Habeck scharf in der Kritik. Auch hier geht es um verbranntes Steuergeld. Bei ihm sind es 600 Millionen Euro. Das kostete den deutschen Steuerzahler die Pleite des Batterieherstellers Northvolt. Die AfD fordert nun einen Untersuchungsausschuss. Habeck hatte den Bau des Batteriewerks in Schleswig-Holstein trotz zahlreicher Warnungen bewilligt. Zum Zeitpunkt der Bewilligung schrieb das Unternehmen aber längst rote Zahlen. Heute steht das Unternehmen faktisch vor der Insolvenz. Das Werk in Schweden wird Ende Juni geschlossen und auch die deutsche Tochtergesellschaft in Heide hat den Betrieb eingestellt. Ein Untersuchungsausschuss ist hier unumgänglich und wir fordern die Union dazu auf, diesen mit uns gemeinsam zu ermöglichen, sagte der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Michael Espendiller. Der Politiker kritisierte Steuergeldverbrennung in Millionenhöhe. Interessenskonflikte, schlampige Aktenführung und ein staatliches Handeln ohne adäquate Risikoabwägung. Was Habeck in seiner Zeit als Wirtschaftsminister in Sachen Northvolt veranstaltet habe, lasse Deutschland wie eine x-beliebige Bananenrepublik dastehen und werfe die Frage nach einem strafrechtlich relevanten Verhalten der Beteiligten auf, betonte Espendiller. Hintergrund ist ein unter Verschluss gehaltener Geheimbericht der Beratungsgesellschaft PwC aus dem Jahr 2023. Dieses Gutachten enthält laut der Bild deutliche Hinweise auf fehlende Serienreife, hohe Ausfallquoten bei Batterien und erwartete Verluste von mehr als 1 Milliarde Euro. Trotzdem hatte Habeck Ende 2023 die Mittel freigegeben. Dass der Bundestag tatsächlich einen Untersuchungsausschuss zu der Affäre einsetzt, gilt allerdings als ausgeschlossen. Dazu müsste ein Viertel der Bundestagsabgeordneten zusammenkommen. Die AfD kommt allerdings nur auf rund 24% der Sitze. Auch Grün und Linkspartei erreichen zusammen nicht die nötige Mehrheit dafür. Da beide Fraktionen ausgeschlossen haben, mit der AfD zu stimmen, dürfte sie nicht genügend Stimmen hier zusammenbekommen. Hier zeigen sich die realen Auswirkungen, wenn sich Parteien weigern, mit der AfD gemeinsam abzustimmen. So wird eine echte Aufklärung rund um die Northvolt-Pleite und Minister Habeck verhindert. Bundestagsmitarbeiter dürfen nicht am CSD, dem Christopher Street Day in Berlin, teilnehmen. Das hat der neue Direktor des Deutschen Bundestages entschieden. Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion haben Bundestagspräsidentin Julia Klöckner aufgefordert, eine Teilnahme der queeren Gruppe der Bundestagsverwaltung am diesjährigen Berliner Christopher Street Day zu ermöglichen. In einem Brief der 6 Abgeordneten an Klöckner und den Direktor beim Deutschen Bundestag heißt es, dass dies von der Hausleitung untersagt worden sei, habe man mit großem Befremden zur Kenntnis genommen. Wir halten dies für ein falsches und in der aktuellen gesellschaftlichen Lage leider auch fatales Signal, heißt es in dem Brief. Der Berliner CSD e.V. hatte zuvor mitgeteilt, das Regenbogennetzwerk des Bundestags sei 2023 und 2024 dabei gewesen. Nun habe die geplante Fußgruppe auf Weisung der Verwaltungsspitze ihre Teilnahme für den 26. Juli zurückgezogen. Nach Angaben des Parlaments hatte Paul Göttke, der neu berufene Direktor beim Deutschen Bundestag, die Entscheidung getroffen, dass die Bundestagsverwaltung als solche insbesondere aufgrund der gebotenen Neutralitätspflicht nicht an politischen Demonstrationen und öffentlichen Versammlungen teilnimmt. Einzelnen Beschäftigten stehe die Teilnahme am CSD jedoch frei. Die Geburtenzahlen in Deutschland sinken. Im Osten der Republik hat das drastische Folgen. Kitas müssen schließen, Personal wird entlassen. 2024 kamen in Deutschland 693.000 Kinder zur Welt, so wenig wie seit 2013 nicht mehr. Im Westen betrug der Geburtenrückgang 5,9%, im Osten waren es 9,2%. Vergangenes Jahr gab es zudem erstmals seit 2006 bundesweit keinen Zuwachs bei in Kitas betreuten Kindern. Die Folgen sind hauptsächlich im Osten allgegenwärtig. Selbst in boomenden Städten wie Leipzig werden über 4000 Kita-Plätze nicht gebraucht. Um Entlassungen abzuwenden, beschloss der Sächsische Landtag ein Kita-Moratorium. Die Einrichtungen sollen ihren Personalschlüssel verbessern. Komplette Schließungen werden damit aber nicht abgewendet. Wir bekommen aus dem gesamten Land Meldungen von Stundenreduzierung und betriebsbedingten Kündigungen, sagt Bernward Küper, Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt. Anders im Westen der Republik, dort verschafft der Geburtenrückgang vielen Kommunen Luft. Denn laut einer Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2022 fehlen dort mehr als 360.000 Kita-Plätze. Das erste Bundesland ordnet deutsche Flaggen vor jeder Polizeidienststelle an. In Thüringen sollen laut der Bild-Zeitung ab kommender Woche die deutsche, die thüringische und die europäische Flagge an allen landeseigenen Gebäuden gehisst werden. Auch an den 53 Thüringer Polizeidienststellen, vor der Landesfeuerwehrschule, sämtlichen Landesgerichten und Landesämtern sollen das ganze Jahr über die deutschen Nationalfarben wehen. Thüringens Innenminister Georg Mayer von der SPD äußerte sich gegenüber der Bild-Zeitung: Wir brauchen dafür kein Gesetz, sondern können das auf Verordnungsbasis machen. Das Kabinett hat sich darauf verständigt, die Änderung am Dienstag zu beschließen. Schwarz-Rot-Gold steht für Demokratie. Mich stört schon länger, dass die AfD mit Schwarz-Rot-Gold durch die Gegend läuft. Deshalb sei es gut, dass man die Werte des Staates jetzt sichtbarer zeigt. Eigentlich wollte die Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW den Landtag über ihren Flaggenplan abstimmen lassen. Doch der Antrag wurde zurückgezogen. Der Grund dafür: ein bereits ähnlicher Gesetzentwurf der AfD. Dieser umfasst jedoch zusätzlich ein ausdrückliches Verbot der Beflaggung mit Symbolen nichtstaatlicher Organisationen, unter anderem bestimmte NGO-Zeichen oder die Regenbogenflagge. Mayer weiter zu Bild: Die AfD wollte uns zwingen, dass wir die Europaflagge weglassen. Die AfD versucht, uns auseinander zu dividieren. Das lassen wir nicht zu, denn ohne Europa sieht es schlecht aus. Mayer geht davon aus, dass seine Behörden Flaggen vorrätig haben und die Umsetzung keine größeren Geldbeträge kostet. Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruner erklärte: Wir wollen damit ein einheitliches Vorgehen in Thüringen sicherstellen und sind der festen Überzeugung, dass die Dauerbeflaggung das Gemeinschafts- und Heimatgefühl stärken kann. Die neue Landesverordnung könnte den Weg dafür freimachen, dass auch die Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden nachziehen. Mayer: Den Kommunen wird empfohlen, sich an der neuen Verordnung zu orientieren und ihre Dienstgebäude ebenfalls zu beflaggen. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder, pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.